Time.
Hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die ich nicht alleine aufnehme, sondern zusammen mit Mirko Seifert. Hi Mirko.
Hi.
Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und ja, wir fokussieren uns heute auf die Themen Teamgeist, IT-Expertise und auch ganz viel Humor. Und ja, Mirko ist ehemaliger Geschäftsführer von der DevBoost GmbH. Dieses Unternehmen hat er über 13 Jahre lang auch erfolgreich geführt mit Softwareentwicklern und Architekten und hat Unternehmen dabei geholfen, die Produktentwicklung zu verbessern und da auch guten Code zu entwickeln, der schnell rausgehauen wird und aber auch Mehrwert liefert, auch ganz wichtig. Und ja, seit 2 Jahren bist du dabei, dein neues Unternehmen auszugründen, Prio Null. Und da habt ihr den Fokus auf KI. Richtig spannend, das wird viele heute interessieren. Und dem nicht genug, du bist auf LinkedIn untriebig und viele, die lustige Softwareentwickler-Videos mögen, werden dich da kennen. Ich habe schon herzlich gelacht über deine Videos, in denen du unterwegs bist, in der Rolle vom verplanten Entwickler bis hin zum durchgetakteten Scrum Master und ja, gestressten PO. Und wir werden heute darüber sprechen, wie wichtig es ist, verschiedene Perspektiven einzunehmen und auch, welche Rolle du da am liebsten magst. Das interessiert mich natürlich auch. Hi, Mirko.
Hi, schön, dass ich hier sein darf, Isabel.
Ja, ich freue mich. So, und ich habe dir schon gesagt, wir nehmen heute zusammen auch die 50. Folge Teamtime auf. Das muss gefeiert werden. Ich hänge mir Luftschlangen um.
Du hast,
du hast gesagt, es stört dich nicht. So, also machen wir das so. Und ich hätte ja auch gerne was abgegeben. Virtuell geht's leider schlecht. Aber passend dazu die erste Frage, wie feiert ihr Erfolge? Auch mit Luftschlangen oder ja, mit einem Zertifikat, Pokal, den jemand bekommt oder vielleicht gar nicht?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat gab es so vor ein paar Jahren mal den Moment, wo wir darüber nachgedacht haben, weil wir gemerkt haben, wir feiern unsere Erfolge eigentlich fast gar nie oder viel zu wenig. Es wurde genau einfach, wie du sagst, weitergearbeitet. Und wir haben dann überlegt, was können wir machen und haben uns verschiedene Sachen ausgedacht. Eine Sache, die es bis heute gibt, ist so ein Achievements-Channel bei uns im Slack, wo Leute kleine und große Erfolge reinposten können und es einfach nochmal für die ganze Firma sichtbar machen können. Das finde ich eine total schöne Sache. Wir haben also so einen großen Monitor bei uns im Büro, wo solche Dinge angezeigt werden, ne, was die Teams erreicht haben und Leute selber Dinge da drauf schreiben können, die sie, ich sag mal, bemerkenswert finden. Und ich selbst bin inzwischen ein großer Freund von Konfettikanonen. Die bestelle ich immer mal. Das ist immer gut, wenn man sowas da hat, wenn mal was passiert. Und einfach, dann kann man einfach mal die Küche komplett mit Konfetti eindecken und so einen Erfolg feiern. Und das sind ganz gute Maßnahmen. Es gibt sicherlich noch mehr, noch bessere. Man kann ja Team-Events veranstalten. Das passiert bei uns. Na, aber der Punkt ist super wichtig, die Erfolge zu feiern, weil die Erfolge kommen nur zustande, wenn Leute sich irgendwie Mühe geben und motiviert an was arbeiten. Und diese Motivation muss irgendwo herkommen und die muss auch irgendwie belohnt werden.
Finde ich cool, dass ihr das auch zusammen feiert. Und ja, das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Achievement Channel kann sich jetzt mal der ein oder andere überlegen. Finde ich einen coolen Tipp, weil ja, dann postet da jeder was rein und dann wird es direkt sichtbar. Finde ich gut. Konfetti finde ich auch top. Also wie gesagt, mag ich auch. Aber Konfetti findest du denn natürlich in allen Ecken. Da wird der Erfolg lange sichtbar bleiben.
Auf jeden Fall bleibt da.
Ja, cool. Wir gehen jetzt aber mal einen Schritt zurück, weil du hast mal gesagt, deine ersten Zeilen Code waren, ja, Quatsch, sage ich mal. Und nach mehreren Millionen Zeilen hast du dann mal so überlegt, ja, was ist denn der Mehrwert? Vielleicht nimmst du uns da mal auf die Reise mit, von den ersten Zeilen Code an bis hin zu deiner Position als Geschäftsführer.
Okay. Also es ist ja eine relativ lange Reise schon jetzt, über 30 Jahre. Deswegen versuche ich das mal, ich sag mal, kurz zu halten. Man kann sich den Anfang wirklich so vorstellen. Ich bin ja so diese C64-Generation, ne? Also man kann sich das wirklich vorstellen, die ersten Berührungspunkte mit Software oder Softwareentwicklung waren genau da auf so einem C64. Da stand ich irgendwo in irgendeinem Supermarkt, wo es den gab, und habe 10 Print Hello World und 20 Godot 10 eingegeben und mich gefreut, dass da irgendwie was über den Bildschirm lief, ne? Also so ging das los. Und es war einfach was, was mich immer irgendwie fasziniert hat, wie viele eigentlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war so eine neue Technologie, und man konnte auf einmal irgendwie so einer Maschine was beibringen. Das hat mich irgendwie immer fasziniert. Und es ging durch meine gesamte Schulzeit hinweg. Ich habe dann irgendwann nach der Schule angefangen, Informatik zu studieren. Das war irgendwie keine Frage, weil das irgendwie für mich der natürlichste und einfachste Weg war. Habe nach meinem Studium bei einer kleinen Webagentur gearbeitet. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil das war so richtig Agenturbusiness, ne? Da gab es irgendwie alle 1, 2 Wochen ein neues Projekt und es musste fertig werden, ne? Ich habe Jahre später mal so, ich hatte mir eine Liste gemacht von den Projekten, die ich da gemacht hatte, und habe Jahre später mal diese Liste angeguckt, und es waren irgendwie in einem anderthalben Jahr 60 Projekte. Ja. Und es waren auch keine kleinen Sachen. Und ich war erstaunt, wie wir es damals geschafft haben, in so einem kleinen Team, also so schnell Software zu entwickeln. Ja, klar, wir haben die rausgehauen, Qualität war unter Umständen fragwürdig, aber wir haben diese Sachen immer irgendwie fertig gekriegt in ganz kurzer Zeit. Und dann bin ich da aber weggegangen, habe zufällig jemanden getroffen, der gesagt hat, er ist an der Uni und da gibt es irgendwie Doktorandenstellen, und er hat den Eindruck, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, ob ich da nicht mal mich bewerben will. Und es war gerade so, ich war relativ locker drauf und dachte, gehst du mal vorbei, und habe das dann auch gemacht, habe dann an der Uni promoviert und dort ein paar Leute gefunden, die am Ende zusammen mit mir DevBoost gegründet haben, na, was eine sehr schöne Sache war. Wobei man ehrlich sein muss, wir wollten eigentlich nie eine Firma gründen, aber unser Professor hat immer gesagt, ihr müsst eine Firma gründen. Und wir haben immer gesagt, warum? Warum, Uwe? Na, weil das ist wichtig. Leute wie ihr müsst eine Firma gründen. Aber irgendwann haben wir aufgegeben, haben gesagt, okay, wenn du das sagst, machen wir das. Und so ist DevBoost entstanden. Da haben wir das natürlich, ich sag mal, das ganze Thema Softwareentwicklung sehr viel professioneller und auf einem höheren Level betrieben. Das war auch, ich sag mal, eines unserer zentralen Motive, dass es uns genervt hat, wie viel schlechte Software es gibt. Also es ist heute immer noch so, dass es sehr viel schlechte Software gibt. Es wird besser aus meiner Sicht, aber damals war es ganz schlimm. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen was machen und wir stehen für Qualität und wir wollen bessere Software entwickeln und Leuten dabei helfen, das besser zu machen. Und das haben wir dann, wie du das am Anfang genau beschrieben hast, 10, 12 Jahre gemacht. Und es gab aber immer schon seit Anfang der Gründung von DevBoost so die Idee, dass wir vielleicht zum einen anderen Firmen helfen, dabei Software zu entwickeln, aber wir wollten auch immer gerne mal ein eigenes Softwareprodukt entwickeln. Ne? Einfach so das eigene Baby haben an der Stelle. Ne? Wir haben da auch viele Sachen probiert über die 10 Jahre. Ganz viel, ich sag mal, gelernt in dem Sinne, dass wir viele Dinge falsch gemacht haben. Und nach 10, 12 Jahren haben wir dann gesagt, lasst uns das nochmal richtig versuchen, ne, mit ein bisschen mehr Manpower und mit ein bisschen einem anderen Prinzip, nämlich mehr kundenorientiert. Du hast ja am Anfang auch von Kundenzentrierung gesprochen. Das haben wir zum Beispiel vorher für unsere eigenen Produkte nie in dem Maße gemacht, in dem es notwendig ist, um ein Produkt erfolgreich zu machen. Und da haben wir dann gesagt, okay, lass uns es nochmal probieren. Und daraus ist dann die Brio 0 entstanden. Und der Weg war insofern ganz interessant, weil ich sag mal, angefangen habe, sehr schlechte Software zu schreiben. So ist das als Anfänger, ne? Wir haben das dann professionalisiert ich sag mal 100%, ne? Und mussten jetzt aber wieder lernen in den letzten 2 Jahren, wie ich es schaffe, Software auszuliefern, die nicht perfekt ist, aber die schon mal einen Wert schafft. Also wir mussten wieder unsere Qualitätsansprüche einfach herunterschrauben, weil man in so einem Startup da ist Liefern erstmal wichtiger als Qualität, ne?
Hm.
Es ist erstmal wichtiger, ein paar Leute zu finden, die das Tool benutzen, die Software benutzen, als dass die Software perfekt ist. Weil wenn die Software perfekt ist, aber niemand die benutzt, dann ist es Quatsch, ne? Also, wir haben quasi diese Entwicklung über die Jahre, ist jetzt wieder so ein Schritt zurückgegangen. Ist ganz interessant, für mich so als das zu erleben, wie man sich da wieder verändert. Also, aber das ist so der Abriss über die, was ich so gemacht habe bis heute.
Ja, spannend, wie sich da dein Weg so entwickelt hat. Und klar, auch mit den ganzen neuen Tools wie Copilot und so weiter, da können ja die Leute viel schneller schon entwickeln. Da muss ich ja noch nicht mal ein Entwickler sein und kann ja da schon Code irgendwie generieren. Ob der denn gut ist, ist auch wieder fraglich, ne?
Diese Diskussion geht ja gerade hoch her. Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall richtig coole Entwicklung. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt dann auch mehr Leute mit reingenommen. Das heißt, ihr habt euch dann auch vergrößert. Wie bist du denn mit der Situation umgegangen? Wie hast du denn auch in deiner Rolle als Geschäftsführer sichergestellt, dass ihr da gut miteinander zusammenarbeitet?
Ja. Also das war natürlich ein Thema. Wir haben zu viert angefangen, ne, und
Mhm.
sind jetzt 35, ne, und es ist einfach eine andere Geschichte, wenn man zu viert mit Leuten arbeitet, die man schon 5 Jahre kennt, versus man hat irgendwie 20, 30 Leute oder mehr, ne. Das Thema Zusammenarbeit. Naja, es war an vielen Stellen relativ einfach für uns, weil wir hatten immer, ich sag mal, sehr technische Themen bei unseren Auftraggebern. Wir hatten immer große Refactorings und so, solche Dinge, ne? Und wir hatten immer Leute, die, ich sag mal, dazu gepasst haben, die halt durch und durch Techie waren, ne? Solche, also so richtige Programmier-Nerds im positivsten Sinne, ne? Das heißt, die wussten genau, was dort zu tun ist. Ne? Die haben auf der anderen Seite, auf Kundenseite oft mit Leuten sprechen müssen, die genauso waren wie sie. Das heißt, die haben sich relativ schnell einfach verstanden. Ne? Aber das hat sich ein bisschen geändert über die Jahre. Es kamen dann natürlich auch Themen dazu, die weniger technisch waren. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kunde reden muss und den überzeugen muss, dass, ich sag mal, der Plan, den er vorhat, ne, oder die Strategie, die er fährt, vielleicht noch mal überdacht werden muss, ne? Dass das zwar alles programmiert werden könnte, aber dass es vielleicht sinnlos ist, diese Dinge zu programmieren, weil ein anderer Weg viel besser wäre. Da kommen natürlich andere Themen hinzu, dieses ganze Thema Kommunikation und Kundenverstehen und Kundenorientierung. Und das haben wir auch gemerkt, dass wir davon mehr brauchen bei uns im Team, ne? Dass die Leute, die einfach, ich sag mal, vom Naturell her eher gerne hinter ihren drei Bildschirmen sitzen, dass wir denen irgendwie eine Möglichkeit geben müssen zu lernen, wie diese Kommunikation funktioniert, wie man mit Menschen umgeht, die ganz anders ticken als man selbst, ne? Dieser Perspektivwechsel. Und wir haben dann Weiterbildungen und sowas gemacht und solche Dinge und geguckt, wer hat ein Händchen dafür? Wer entwickelt sich dorthin? Ne? Es gibt Leute, die sind einfach affiner für solche Themen und es gibt Leute, die bleiben gerne hinter ihren drei Monitoren und sind dort gut aufgehoben. Ne? Aber das war eine Entwicklung, eine Teamentwicklung und es war jedes Jahr ein Thema, was machen wir mit den Leuten, um die weiterzubilden? Ne? Wie können wir die fördern und so weiter, ne? Um dahin zu kommen? Aber sonst war es von der Zusammenarbeit immer, ich sag mal, relativ einfach, ne? Einfach der Konstellation geschuldet. Ne?
Hast du gute Leute ausgewählt? Da geht's ja schon los, ne? Also.
Da geht's los. Da war man auch wirklich sehr, ja, ich will nicht sagen rigoros, aber wir haben sehr viel Zeit investiert immer, um die Leute auszuwählen. Also jeder, der bei uns anfangen wollte, hat nach dem ganzen Bewerbungsgesprächen und so weiter einen Tag Probearbeiten gemacht bei uns, um wirklich, am Anfang habe das zu großen Teilen ich mitgemacht und noch jemand, um einfach zu gucken, funktionieren wir mit Leuten zusammen. Und wir hatten auch wirklich, ich kann mich an einen Bewerber erinnern, der war ein Top-Programmierer, ne, der hat diese Aufgabe gelöst in nichts, ne? Und er war aber menschlich Das ging überhaupt nicht. Ne? Und dann weiß ich noch, wir haben dieses Gespräch geführt danach, wollen wir den einstellen, ja oder nein? Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, willst du den früher an der Kaffeemaschine treffen? Und er hat gesagt, nee, um Gottes Willen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die Frage beantwortet, ist egal, wie gut er programmieren kann. Ne? Es war aber zum Glück eine Ausnahme. Ne? Aber es ist wichtig zu gucken, passen die Leute rein und macht das Klick mit denen. Ne?
Ja, da sparst du dir auf jeden Fall auch Ärger. Der hätte wahrscheinlich auch Top-Code dann abgeliefert, aber menschlich hättest du viel mehr Arbeit dann gehabt und Ärger und dann wären vielleicht andere gute Leute auch gegangen, weil die gesagt hätten, oh nee, das ist eine Arbeitsatmosphäre, hier möchte ich nicht mehr arbeiten. Ja.
Es war uns aber immer von Anfang an wichtig. Wir haben ja diese Firma gegründet, weil wir gerne mit Leuten arbeiten wollten, wo das Spaß macht, früh ins Büro zu kommen, ne, und mit denen was zu tun, ne. Und dann muss ich das natürlich auch beibehalten, schon für mich selber, weil ich da keine Lust drauf habe, ins Büro zu kommen
Ja.
und Leute zu sehen, denen ich eigentlich lieber aus dem Weg gehen würde. Das ist Quatsch.
Ja. Wenn das mal jeder so beherzigen würde. Ja, jetzt hast du ja auch deine neue Rolle, ne, CEO bei Prio Null. Unterscheidet sich die sehr von deiner früheren Rolle Geschäftsführer bei DevBoost oder gibt es da auch ja, Sachen, wo du sagst, ja, es ist unterschiedlich? Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen entwickelt, ja, erzählt, dass ihr natürlich anders entwickelt und da auch die Qualität zurückschrauben musstet. Aber so auf deine Rolle bezogen, merkst du da Veränderungen? Und wenn ja, welche?
Naja, die größte Veränderung ist natürlich, ich habe jetzt 3, 4 Leute um mich, die dieses Team bilden von Prio Null. Es ist sehr viel kleiner als die DevBoost. Und ich habe mehr Freiheiten, ne? Weil wenn man so ein neues Produkt entwickelt, kann man alles machen, ne? In jede Richtung gehen. Das heißt, man muss sehr viel mehr Entscheidungen treffen, ne? Bei DevBoost gibt es ein entwickeltes Geschäftsmodell, das funktioniert, ne? Das sind Kunden da, ne, da weiß man, was zu tun ist, ne. Es wird da, ich sag mal, zu einem gewissen Grad von den Kunden mit vorgegeben und gesteuert, in welche Richtung es geht, ne. Das ist trotzdem viel Organisationsaufwand und es sind trotzdem schwierige Probleme, die da gelöst werden müssen, aber es ist anders einfach, ne. Es ist einfach eine andere Arbeit. Und wenn man selber so ein Produkt entwickelt, dann hat man ganz viel Freiheit, muss sehr viele Entscheidungen treffen und ich sag mal, die Konsequenzen davon sind immer sehr viel verheerender, ne? Mal davon abgesehen, dass man natürlich irgendwie immer versucht, das, ich sag mal, profitabel zu machen, ne? Also das unterscheidet sich sehr, man ist sehr viel eigenverantwortlicher, und es kann zu mehr Stress führen, aber Stress kann auch positiv sein. Ja, das ist so die größte Veränderung, die es da gibt. An sich sind die Leute, die bei der Prio Null arbeiten, die haben ja vorher bei DevBoost gearbeitet. Das heißt, da gibt es keine Unterschiede oder
Keine Überraschung.
keine Überraschung.
Da hat jeder schon seine Rolle.
Genau. Und die funktionieren da wunderbar alle und machen alle einen tollen Job. Und das ist einfach gut. Ne?
Ja, also wenn ihr ein KI-Software-Entwicklungstool ja als Produkt anbietet, da gibt es ja jetzt unheimlich viel auf dem Markt, ja, verschiedene Ansätze, Methoden, Tools und so weiter. Was nutzt du davon? Was kannst du empfehlen?
Also das stimmt, es ist ja gerade komplettes Chaos, ne? Es gibt tausende Tools und jeden Tag kommen 100 dazu, ne? Nicht bloß gefühlt, ich glaube wirklich, wortwörtlich kommen jeden Tag 100 dazu. Das ist natürlich total schwierig. Das ist auch was viel, ich sag mal, DevBoost-Kunden und Aprio Null-Kunden die Frage an uns herantragen, was soll ich denn benutzen? Ne? Was ist denn gut davon? Ne? Es gibt so ein paar Standards, also ich würde zum Beispiel den Programmierern, dass die alle sowas bekommen wie ein GitHub Copilot. Das muss jetzt nicht GitHub Copilot sein, aber was in der Art, das finde ich, sollte eigentlich ein Standard sein, weil weil die einfach dadurch unheimlich viel schneller werden. Ne?
Hm.
Und ich empfehle immer viel, den Leuten Dinge auszuprobieren. Ne? Und wir sind jetzt da gerade in einer Phase mit dieser Technologie, wo wir ausprobieren müssen. Ne? Und wo es also sein wird, dass wir jetzt Tools ausprobieren, die wir in einem halben Jahr wegwerfen, weil es was Besseres gibt oder was anderes. Ne? Aber ich sage immer, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist warten, bis diese Fragen geklärt sind, bis es irgendwie geklärt ist, was ist das beste Tool für Softwareunternehmen, um mit KI zu programmieren. Wenn ihr wartet, das wird sich die nächsten 2, 3, 5 Jahre noch verändern. Und wenn ihr bis dahin die Zeit verschwendet und nicht lernt, wie ihr solche Tools einsetzt, dann wird es schlecht sein für euch. Ne? Deswegen alles ausprobieren, gucken, was funktioniert. Ne? Und wenn es nächste Woche ein anderes Tool ist, ist es nächste Woche ein anderes Tool. Okay, ist so. Ne?
Ja.
Dafür ist halt die Technologie einfach zu disruptiv, als dass man jetzt irgendwie schon da ganz klare Antworten geben könnte.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Ich meine, Entwickler, ja, die mögen ja auch so neue Technologien, aber da ist ja auch jeder Entwickler irgendwie anders. Und dann zu gucken, auch im Team, ja, wie nutzt denn der eine, der vielleicht schon ein bisschen innovationsfreudiger ist, die Tools, da auch Use Cases vorstellen. Okay, guck mal, das habe ich hier gemacht. Das war das Fallbeispiel und das kam dann dabei raus. Da reagiert dann auch wieder jeder unterschiedlich. Ne? Also ich erlebe das, manche sagen, nee, also das geht ja schon mal gar nicht. Hast du das hier runtergeladen, ausprobiert? Nee, naja, dann bitte erst mal runterladen. Also so, da begegnet man ja auch schon wieder den verschiedenen Charakteren. Aber dann gibt es ja zum Glück die, die gleich so pioniermäßig die Sachen ausprobieren und da auch Sachen vorstellen, wo man sagen kann, okay, das macht auch Sinn. Ne? Also ich finde es auch wichtig zu gucken, da gibt es ja so viele Use Cases, zu gucken, was kann ich denn in meiner Rolle gebrauchen, was hilft mir da auch, ne?
Ja, und es ist ein Lernprozess, ne? Es ist einfach eine ganz, also es ist eine andere Art von Tool, ne, als das, was wir bisher uns immer runtergeladen haben als Entwickler, ne? Und
Ja.
die Leute müssen lernen, damit umzugehen. Wie erkläre ich dem Tool, was ich von ihm will, ne? Wie
Ja.
helfe ich dem Tool dabei, mir bei meiner Arbeit zu helfen, ne? Wie lerne ich, wann es sinnlos ist, so ein Tool anzuschmeißen und so, ne? Das ist ganz, sind ganz wichtige Dinge, die gelernt werden müssen. Und was so ein Punkt ist, der auch gelernt werden muss, ist, wie ich mit meinem Ego damit umgehe. Ja. Ich habe das jetzt beobachtet. Es gibt immer so 10% der Programmierer, die sind super kritisch. Und aus meiner Sicht kommt viel dieser Kritik daher, dass sie ihren Status bedroht sehen. Ja. Eine Maschine kann da auf einmal was vorher nur bestimmte Menschen konnten und die dadurch irgendwie eine besondere Rolle einnehmen durften. Ne? Und diese Rolle ist jetzt irgendwie, ich sag mal, an der wird gerüttelt. Ne? Und da gibt es einige Leute, die damit zu kämpfen haben und ich schließe mich da gar nicht aus. Ich hatte da am Anfang auch Probleme damit, ne? Zu mir einzugestehen, dass das Tool das vielleicht schneller kann, vielleicht noch nicht besser in allen Fällen, aber schneller auf jeden Fall als ich. Und das anzunehmen als eine Hilfe, ne? Das ist so ein Thema, was ich gerne sehe und beobachte, weil es eine interessante Dynamik ist so zwischen Menschen und Maschinen, dass da auf einmal, ich sag mal, das ist ja eher ein emotionales Thema, ne? Wenn ich meine Position bedroht sehe, da, dass sowas entsteht zwischen Menschen und einer KI, ne?
Ja, finde ich interessant, dass du da das Ego ansprichst, weil das werden viele gar nicht so reflektieren. Weil dann ist ja auch wieder gut, wenn man im Team unterwegs ist und dann vielleicht sagt, ich glaube, könnte bei dir daher kommen und kannst ja trotzdem andere Aufgaben irgendwie erledigen oder einfach das Tool nutzen und dann schneller sein und nebenbei noch andere Sachen machen oder so.
Dieser Vorschlag von dir, dass die Leute sich das im Team gegenseitig zeigen, ne, und sagen, guck mal, hier habe ich Folgendes gemacht, hat gut funktioniert, dann habe ich was anderes ausprobiert, hat schlecht funktioniert, der ist super. Also das machen wir bei uns im Rahmen solcher AI-Workshops intern, aber auch mit Kunden, einfach genau diese Situation herstellen, dass man im Team zusammen rausfindet, was bedeutet das für uns und wie können wir das benutzen.
Cool. Und jetzt hast du auch schon den Kunden erwähnt. Ihr seid zwar noch in der Ausgründung, aber ihr bietet ja auch schon das Produkt an. Hast du da ein Beispiel, wie ihr Kunden geholfen habt, besser zu entwickeln?
Ja, also was das Tool macht, ist ja, also es hat ja so als primäre, ich sag mal, Zielgruppe Product Owner, ne? Also es soll den helfen beim Anforderungen schreiben, beim Ticket schreiben, ne? So dieses ganze Thema im Atlassian Jira Universum, ne? Und wir sind sehr eng im Kontakt mit den Kunden und fragen die immer, was hast du gemacht, was hat gut funktioniert und so weiter. Und es ist teilweise, also die erzählen uns teilweise Dinge, die schwer zu glauben sind. Also die sagen so eine Dinge wie, ich habe Tickets erstellt diese Woche und ich habe einen halben Tag gebraucht, wo ich sonst die ganze Woche bräuchte. Das fällt mir ganz schwer zu glauben, aber ich unterstelle ihnen, dass sie ehrlich sind, dass es das wirklich so ist. Also das fand ich immer so ein Indiz dafür, dass es ihnen wirklich hilft und Wert stiftet. Und dann gibt's Leute, es hat auch so einen Chat-Modus, das Tool, wo ich einfach, ich sag mal, frei über mein Softwareprodukt sprechen kann. Das kann man sich so vorstellen wie ChatGPT, außer dass das Tool halt genau über die Software Bescheid weiß, die das Unternehmen entwickelt, ne, welche Features die Software hat, alles Mögliche. Und die Leute nutzen diesen Chat, um sich über ihr Softwareprodukt zu unterhalten, so wie sie vielleicht mit dem Kollegen sich drüber unterhalten würden, was wäre denn jetzt gut zu tun oder wo müssen wir denn jetzt mal was machen und so. Und die Leute machen das mit einem Zeiteinsatz, das ist enorm, wie viel Zeit die in diesen Chats verbringen und das nutzen sozusagen, um da Themen zu besprechen, ne? Und wir hatten sogar einen Nutzer mal, der hat den Satz gesagt, der hat mich ein bisschen erschreckt, er unterhält sich lieber mit der KI als mit seinen Kollegen. Also das ist beeindruckend und beunruhigend zugleich, ne? Aber das ist das, was die Technologie macht oder leistet, ne? Und wie die Leute darauf reagieren, ne? Also, und ich habe dann überlegt, warum sagt der so einen Satz? Aber der Punkt ist natürlich, wenn man sich diese Dialoge anguckt, die die Leute mit der KI führen, die KI ist halt immer freundlich, ne? Die lobt immer, ne? Und die hat immer Zeit, ne? Wer kann das von seinen Kollegen oder Kolleginnen behaupten, ne? Jeder hat mal einen schlechten Tag von uns und wenn einer kommt und sagt, kannst du mir mal helfen? Und ich sag, nee, es gerade wirklich geht nicht, ne? Also dieses keine Zeit haben ist ein ganz großes Thema. Und wer von uns ist immer so nett wie die KI? Also das ist gar nicht so einfach, ne? Und da ist es irgendwie verständlich, dass die Leute das als eine Hilfe annehmen und als einen wertvollen Sparringspartner oder so betrachten und es benutzen. Ne? Ja. Also das sind so Anekdoten, aber aus diesen Anekdoten ziehe ich heraus, dass die Leute Nutzen daraus ziehen, KI für solche Themen Anforderungsanalyse zu benutzen. Und das ist gut. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, da die Anforderungen auch gut zu formulieren und so, dass sie auch ein Entwickler oder Business Engineer oder wer auch immer denn versteht, dass das ja auch das umgesetzt wird, was da gewollt wird, ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die KI ja das besser auf den Punkt bringt.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben die KI an vielen Stellen so instruiert, dass sie als kritischer Fragesteller fungiert. Das heißt, wenn du jetzt eine neue Funktion für eine Software spezifizieren sollst, funktioniert es nicht so, dass die KI irgendwie die für dich spezifiziert, sondern sie stellt dir Fragen, ne? Und da sitzen viele Leute davor und die sagen immer, wow. Das ist eine gute Frage. Da hätte ich nicht dran gedacht. Die geben zwar dann selber die Antworten, ne? Das heißt, der schlauere Part an der Stelle sitzt an der Stelle vorm Rechner, aber nur dadurch, dass bestimmte Fragen gestellt werden, denken die Leute an mehr Sonderfälle, an mehr Dinge, die vielleicht ein Programmierer später fragen würde und so. Und dieser Trick, den finde ich ganz gut. Und das Feedback zeigt es auch, dass die Leute diese Fragen wertschätzen, ne? Weil sie halt Dinge sonst vergessen würden einfach, ne? Und es ist einfach menschlich, an alle Aspekte von so einem neuen Feature zu denken, ist halt schwer, ne? Das, und vor allem das immer zu machen. Und die KI macht das halt mühelos, die stellt immer noch Fragen, noch eine Frage, ne? Da fällt immer noch was ein, an was man noch denken könnte.
Hört sich auf jeden Fall nach einem richtig coolen Tool an. Und wie ist es? Also können jetzt Unternehmen schon auf euch zukommen und sagen, ja, würde ich gerne ausprobieren und das auch bei euch?
Ja.
Ja,
Ja.
dann an der Stelle der Aufruf, wir werden das verlinken in den Shownotes. Ja, also hört sich gut an, auch dieses Kollaborative und ja, wie du sagst, die KI hat immer Zeit, dann kommt man schneller voran. Ja, super.
Ja, einfach mal Bescheid sagen und ausprobieren.
Wie heißt das Tool? Darfst du das schon verraten, oder?
Das Tool heißt Product Copilot,
Ah
also
ja.
so wie eben der Zweck des Ganzen ist für Softwareproduktentwicklung. Und da gibt es eine Webseite, da kann man sich für einen Free Trial anmelden und kann dann begleitet von uns das ausprobieren und wir gucken, dass das für alle gut funktioniert. Und bis jetzt sind sehr viele Leute damit sehr happy, was mich wieder happy macht.
Sehr gut. Also, wie gesagt, ich werde das verlinken, dann könnt ihr das mal ausprobieren.
Sehr schön.
So, jetzt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass du deine ja, humorvollen Videos auch bei LinkedIn hochlädst. Und wie gesagt, ich habe da schon echt herzlich gelacht, weil ich mich da auch selber wiedergefunden habe in so manchen Situationen. Wie bist du denn darauf gekommen, diese Videos auch zu drehen?
Naja, man könnte das so als eine Schnapsidee bezeichnen, aber es war nicht nur eine Schnapsidee. Wir haben in diesem ganzen Zuge über die Jahre, ich sag mal, auch lernen müssen, wie wichtig es ist, nach außen sichtbar zu sein als Unternehmen. Ne? Du kannst den besten Job der Welt machen, wenn du in deinem Keller sitzt und niemand weiß davon, es nützt nichts. Ne? Hab ich sehr lange gebraucht, um das zu begreifen. Viel zu lange, aber egal. Jedenfalls haben wir dann überlegt, okay, wie könnten wir uns denn nach außen mehr sichtbar machen? Ne? Und eins unserer Firmenmottos ist anders statt gleich. Ne? Das heißt, wir haben immer gesagt, wenn wir auffallen wollen irgendwie, und als kleine Firma hast du keine Chance, du musst irgendwie auffallen, ne? Du musst irgendwas Verrücktes machen, haben wir überlegt, was könnten wir denn machen? Ne? Und diese Videos, wo ich sag mal, eine Person in verschiedene Rollen schlüpft und mit sich selber spricht, die gibt's, die gab's vorher schon. Das haben wir nicht erfunden. Da gibt's auf YouTube genug Leute, die das sehr cool machen. Und die fand ich immer gut. Und irgendwann habe ich dann halt zu meinem Team gesagt, guckt euch mal sowas an. Das kriegen wir doch auch hin. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Okay, und dann haben wir so ein Pilot gemacht und haben das mal ausprobiert, ob es funktioniert, ne, und haben das so zusammengeschnitten und haben halt gesagt, okay, das ist ganz cool. Und dann haben wir dieses erste Video gemacht und die Reaktionen darauf waren einfach so unglaublich gut, ne, also die Leute haben das geliebt, ne, und da haben wir gesagt, okay, das ist unser Ding, ne, damit können wir auffallen, das macht sonst niemand. Niemand hat auf LinkedIn zu dem Zeitpunkt irgendwas Witziges gemacht, ne, es war immer nur Business und hier und ich habe einen neuen Job und es war alles super langweilig. Das heißt, es war natürlich für uns super einfach, dort aufzufallen. Ne? Mittlerweile gibt es viel mehr Leute, die auch auf LinkedIn witzige Sachen machen, ne? Und das ist gut so. Und es kam einfach so gut an, dass die Leute, wie du das gesagt hast, die haben sich da drin wiedergefunden, die haben gelacht und so eine total positive, ich sag mal, Assoziation mit uns aufgebaut. Ne? Und wir haben ja da auch bloß Dinge gespielt, über die wir genauso lachen, ne, und die wir witzig finden. Und es war dann natürlich super. Und seitdem machen wir das, ja.
Ja, also gut, dass ihr das macht, weil, wie gesagt, das erheitert, glaube ich, sehr viele.
Ja, auf
Und
jeden Fall.
ich finde es halt auch, ich meine, du bist ja Geschäftsführer auch und das dann auch als Geschäftsführer zu machen, ist, finde ich, nochmal eine andere Sache, weil die Geschäftsführer, die ich kenne, die sind dann eher so seriös und die humorvolle Seite, die kommt da jetzt nicht so unbedingt raus. Dann gucke ich mir irgendwie so Updates, Geschäftsführer-Updates an und denke mir so, ja, okay, man muss man ja auch seriös rüberbringen, aber so ein bisschen mehr Spaß, ne? So, was du auch sagst, so, das wollen ja auch die Leute mit Spaß bei der Arbeit sein und nicht hier einfach, ja, hier sitzen und nur die Sachen abarbeiten. Ja.
Ja, also Das war schon immer irgendwie meine Stärke, ne? Ich kann auch top seriös sein, aber ich habe halt lieber Spaß bei der Arbeit und die anderen wollen das genauso. Und man merkt es, ne, dass selbst bei den ernsten Themen hilft es, ne, mal über sich selber zu lachen und dann zu merken, okay, den anderen geht's genauso, ne, ist total hilfreich, ne. Und dann kann man vielleicht also über solche Themen wieder ernsthaft reden und sagen, okay, wir haben jetzt alle darüber gelacht, dass der CEO hier immer reinkommt mit der nächsten verrückten Idee und alle schon die Augen verdrehen. Aber vielleicht sollten wir mal drüber reden. Na, erstens, vielleicht ist nicht jede Idee blöde, mit der da kommt, aber vielleicht sollte man auch irgendwie in den Dialog treten, statt bloß mit den die Augen zu verdrehen. Ne? Und es fällt, glaube ich, leichter, nachdem man mal über sich selber gelacht hat und sich nicht mehr so ernst nimmt, dann wirklich auch was dran zu machen an der Situation. Ne?
Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast es ja zusammen mit deinen Leuten gedreht. Das heißt, die haben das dann auch akzeptiert und gemeinsam mit dir gefeiert. Und finde ich auch interessant, dass du sagst, ja, wir nutzen es auch, um uns selber zu reflektieren, weil ja, sonst bin ich halt in meiner Rolle, ne, und habe nur eine Perspektive. Aber so, ja, kann ich vielleicht auch mal in die andere Rolle reinspüren. Jetzt spielst du ja die verschiedensten Rollen. Welche Rolle hat dich denn vielleicht auch überrascht und welche spielst du denn besonders gerne?
Also spiele die alle gerne, weil die, also meine Kollegin, die Theresa, die macht immer die Kamera und so, ne? Und die hat irgendwann mal festgestellt, dass in jeder Rolle so ein Stück von meiner Persönlichkeit drinsteckt, halt isoliert dann, ne? Das hat sie irgendwann festgestellt und da habe ich dir gesagt, naja, irgendwo muss das ja herkommen, ne? Also ich kann mir ja nicht ganz fremde Personen ausdenken und die dann spielen, ne? Das heißt, die machen alle total Spaß, ne? Ich bin immer überrascht, wie gut Seels ankommt, so der Verrückte, der da irgendwie tanzt, den lieben die Leute total. Weiß gar nicht so richtig, warum, aber ich spiele die alle gern. Die sind alle irgendwie auf ihre Art quirky und komisch und die haben jeder so ihre Macke, ne? Und das finde ich einfach schön. Und was man ja auch sagen muss, ist, man sieht ja immer bloß mich da, ne? Aber erstens die Inhalte, die da drin stecken, die Dialoge, die sind ja inspiriert von Gesprächen, die ich auch mit Kollegen in der Küche habe. Ne? Also das allerbeste Beispiel ist dieses Prio Null Video. Ne? Überhaupt, dass es eine Prio Null gibt, das hat einer bei uns im Team erfunden. Da kam irgendwie vorbei und wir haben darüber geredet und ich habe gesagt Prio 1 und er hat gesagt, nee, da gibt es noch Prio Null oben drüber. Ne? Und also das entsteht alles, ich sag mal, durch diese Umgebung. Ne? Und von außen wirkt es natürlich immer bloß so, man sieht bloß einen und so, aber da steckt ganz viel von vielen Leuten drin. Ne? Die Witze, und es gab auch schon hin und wieder mal so, ich sag mal, Komparsen, die da vielleicht bloß von hinten zu sehen sind oder so. Also, das ist ein Gemeinschaftswerk, muss man auch wirklich sagen. Ne?
Cool. Dass da auch alle so mitwirken. Und wie ist es? Ich meine, ist ja auch, wir haben ja alle stressige Situationen auf Arbeit. Jetzt hast du schon von der Konfetti-Bombe da am Anfang erzählt, finde ich auch cool. Kriegt man ja schon so einen kleinen Einblick, dass du da auch so spaßige Elemente mit reinbringst. Aber wie bewahrt ihr euch noch so den Humor im Team?
Also ich muss sagen, ich habe das große Glück, drei sehr humorvolle Menschen noch in meinem Team zu haben, mindestens drei. Also die kommen früh auf Arbeit und die haben fast alle immer gute Laune und die sind immer für einen Gag zu haben und die machen auch selber Spaß. Das hilft total viel. Ich sag mal, in stressigen Situationen. Für mich persönlich mache ich so, wenn es mir zu viel wird, gehe ich eine Runde laufen. Das hilft mir total, irgendwie mein Stresslevel zu regulieren und wieder runterzukommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man Menschen um sich hat, die ein Gespür dafür haben, wie gerade die Situation ist, ne? Die eine Idee haben, wie sie in einer Situation irgendwie das auflockern können oder ob es vielleicht auch unangebracht ist, eine Situation aufzulockern, ne? Aber die können da ganz viel machen um einen rum. Ne? Und da muss man aufpassen, welche Leute man sich dafür aussucht. Ne? Also ich bin super glücklich, dass ich diese Leute um mich herum habe, weil das, glaube ich, sonst gar nicht gehen würde. Ne? So eine Ausgründung oder so ein Startup nochmal mit dem Arbeitspensum und so zu betreiben. Das geht, das kann niemand alleine. Ne? Es ging bei DevBoost alleine nicht. Da war ich sehr froh, dass wir da mehrere Leute waren, die gegenseitig sich geholfen haben. Das hätte ich nie alleine geschafft, so ein Unternehmen aufzubauen. Und es ist jetzt wieder genau das Gleiche.
Ja, finde ich auch schön, dass du nochmal betonst, ja, man braucht auch ein Gespür für Humor, ne? Manchmal ist dieses Überdrehte vielleicht angebracht, manchmal aber auch mit Fingerspitzengefühl, wie ist jemand drauf? Und da auch drauf zu reagieren und dann zu wissen, okay, nee, also der Witz wäre jetzt vielleicht unter der Gürtellinie, aber da weiß ich, der kommt an, ne, bei der Person. Da kommt es ja auch darauf an, weiß ich, wie die Person so drauf ist, ne?
Ja. Das hat halt viel mit Vertrauen zu tun, wie lange man sich kennt, wie gut man sich einschätzen kann gegenseitig. Und dann, es wird ja immer so gesagt, dass in diesen Teams, die so ganz eng zusammenarbeiten und solche Jobs machen, dass die manchmal so einen ganz harten Humor haben, ne? Dass die sich manchmal Dinge sorgen, wo man von außen guckt und sagt, okay, das ist jetzt eigentlich nicht lustig, aber die können das scheinbar ab gegenseitig. Also beobachte ich bei uns auch manchmal, dass wir da muss man dann manchmal sagen, wir müssen ein bisschen drauf achten, welchen Spaß wir miteinander machen.
Ja, aber ich finde, wenn ihr das halt alle so versteht und das ist ja der Raum dann da dafür, dann warum denn nicht, ne? Also, das finde ich ja gut. Ja, cool. Also, Mirko, ich habe auch viel gelernt heute. Ich finde euer KI-Tool toll. Also Produkt Copilot, bitte probiert es mal aus. Wir verlinken das, wie gesagt. Und auch deine Reise vom Entwickler bis zum Geschäftsführer. Ich glaube, das ist halt auch das, was dich so ausmacht. Also, dass du da eben auch in die verschiedenen Rollen reinspüren kannst, weil du ja selber halt auch aus der Richtung kommst, ne? Und ja, also spannend. Auch wie ihr euer erstes Unternehmen gegründet habt, jetzt Prio Null. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg weiterhin. Und ja, ich und ich glaube, die Hörer freuen sich auch auf weitere lustige Videos. Ja, also
Es wird weitere geben, ja.
das ist gut. Also abonniert da auch Mirko bei LinkedIn. Dann, also das erheitert schon den Arbeitsalltag, sich die Videos anzugucken.
Das ist gut.
Ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Isabel. Es war sehr schön.
Sehr gerne. Hast du ein Schlusswort?
Ein Schlusswort. Ach, ich denke, der rote Faden, der sich jetzt also ein bisschen durch unser Gespräch gezogen hat, ist, es ist wichtig, dass man sich was sucht, ich sag mal, in seinem Arbeitsleben, was einem was gibt, was einem Spaß macht, ne? Dann ist alles andere sehr viel einfacher, ne? Und ich weiß, das ist für manche Menschen nicht so einfach wie für andere, ne? Manchem fällt das so zu, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, darüber nachzudenken, was ist das, was mir Spaß macht, was ich machen will, ne, wo ich Erfüllung finde. Und wenn man das, ich sag mal, mit seinem beruflichen Alltag verbinden kann und die 8 Stunden oder wie lange man auf Arbeit ist, so verbringen kann, dass man zu großen Teilen was macht, was einem Spaß macht, dann hat man sehr viel richtig gemacht, denke ich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und wie gesagt, zu gucken, mit wem arbeite ich da zusammen, das war ja auch noch mal so ein Plädoyer von dir. Ja, und damit schließen wir jetzt einfach mal die Folge und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.